Gott und was gehört mir? Das sind recht grundlegende Fragen und ich glaube, in Deutschland müssen wir über dieses Thema wirklich viel nachdenken, weil wir viel Geld haben. Wenn man das so im internationalen Vergleich sieht, sind wir so ziemlich die Reichsten auf dem Planeten. Und es ist eigentlich ein wichtiges Thema. Wenn bei Christen aber vom Thema Geld die Rede ist, dann geht es meistens verschämt um Spenden, wenn überhaupt. Das hier ist keine Predigt oder kein Abend zum Thema Spenden, obwohl das natürlich auch ein Bereich ist, da werde ich auch was zu sagen, aber das ist nicht das Vordringlichste und Wichtigste, sondern es geht grundsätzlich darum, was wir mit unserem Geld tun und wie wir einen guten Umgang dazu haben. Und dazu wird dann logischerweise auch das Thema Spenden kommen. Es gehört dazu. Aber nicht nur, weil wir damit der Gemeinde Gottes irgendwas Gutes tun oder damit wir Gott irgendwie was Nettes tun, sondern weil es zu einem guten Umgang mit unserem Geld gehört, weil es uns sehr dabei helfen wird. Aber dazu dann später. Ich habe als Pastor in den Gemeinden, in denen ich gepredigt habe, mal die Rückmeldung bekommen, das wäre mein Lieblingsthema. Ich habe, glaube ich, in den 9 Jahren, die ich da war, 3-mal darüber gepredigt. Und daran habe ich gesehen, wie stark das die Leute irgendwie bewegt hat. Und die hatten den Eindruck, ich würde da nur dauernd drüber reden. Das stimmt überhaupt nicht. Also ich kann das sogar nachweisen, hätte nachweisen können, dass ich das ganz selten nur mache. Aber wenn ich in unsere Gesellschaft hineinschaue, ist es ein selbstverständliches und ständiges Thema. Also ständig machen wir uns darüber Gedanken. In allen möglichen Nachrichtensendungen ist das Thema, auf YouTube ist das Thema, in allen möglichen Werbungen ist das Thema. Natürlich, ganz klar. Und bei uns? Gut, manche Leute können da nichts mit anfangen, eigentlich von sich aus. Ich erlebe da leider immer wieder auch Pastoren, sobald eine Zahl genannt wird, so bei einer Vorstandssitzung, wenn es um Geld geht, geht bei denen der Rollladen runter und man hat den Eindruck, die denken an irgendwas Heiliges, aber nicht an Geld. Und das ist eigentlich bedauerlich, weil es ist schon wichtig, das werde ich heute Abend auch sagen. Es ist auch deswegen wichtig, weil es für uns eine große Herausforderung ist. Es ist herausfordernd. Ein Dozent von mir hat mal gesagt, es gibt die 3 großen Dinge, die uns als Christen in Versuchung bringen. Das sind Gold, Girls und Glory. Gold, Girls und Glory. Also das Geld, die Beziehungen oder die Sexualität und Ehre und Macht. Also heute Abend geht es ums Gold. Und das ist so ein bisschen vorurteilsbesetzt, wenn man dann überhaupt mal überlegt, welche Bibelstellen gibt es denn dazu, fällt dem einen vielleicht noch der reiche Jüngling ein. Der musste alles weggeben. Also völlige Besitzaufgabe. Und damit verbunden dann die Angst, boah, stell mal vor, dieses Gleichnis würde irgendwas mit mir zu tun haben, dann müsste ich mein ganzes Geld weggeben und Jesus nachfolgen. Oder dieses krasse Beispiel, ich weiß nicht, ob du darüber schon mal gepredigt hast, Hananias und Sapphira, sehr undankbares Predigtthema. Das sind diese 2 Leute, die fallen tot um, nachdem sie der Gemeinde nicht das ganze Geld für den verkauften Acker gegeben haben. Also das ist so eine Horrorgeschichte, mit der man vielleicht auch nochmal so das Spenden irgendwie vorantreiben kann. Aber ich glaube, die sind zwar an und für sich bekannt, dass es die gibt, aber die werden immer falsch verstanden. Was sagt die Bibel wirklich zum Thema Geld? Sie ist da sehr offen und spricht ohne Tabu davon. Sie spricht vom Wert, den Geld hat und von den Möglichkeiten, die es eröffnet. Und ganz realistisch von den Gefahren, die es mit sich bringt. Jetzt muss ich mir meinen Pointer holen. Ist es zu laut? 1, 2, 3. Jetzt habe ich es ein bisschen zurückgenommen. Ist ein bisschen angenehmer jetzt so. Geht es? Ja, die Techniker, ihr habt super Techniker. Also ich habe euch mal so einen ersten Vers mitgebracht, einen ersten Spruch mitgebracht. Es werden heute Abend noch ziemlich viele sein, nicht ganz so viele wie gestern, aber schon einige. Sprüche 30, 7 bis 9. Mein Gott, Ich bitte dich nur um zwei Dinge. Gib sie mir, solange ich lebe. Bewahre mich davor zu lügen und lass mich weder arm noch reich sein. Gib mir nur, was ich zum Leben brauche. Habe ich zu wenig, so fange ich vielleicht an zu stehlen und bringe, habe ich zu viel, so sage ich vielleicht, wozu brauche ich den Herrn? Habe ich zu wenig, so fange ich vielleicht an zu stehlen und bringe deinen Namen in Verruf. Das sind die großen Pole, zwischen denen man natürlich leben kann. Das sind die großen Herausforderungen oder auch Schwierigkeiten, mal ganz grob benannt. Man merkt das bei den Sprüchen, das ist immer so auf einen ganz kurzen Nenner gebracht. Wo liegen die Probleme beim Geld? Wenn ich zu wenig habe, komme ich auf krumme Wege. Wenn ich zu viel habe oder sehr viel habe, dann komme ich auf die Idee, das reicht mir, ich brauche Gott nicht. Und die Bibel ist gut ausbalanciert, ist gesund, so wie die Bibel lehrt. Und deswegen fünf Gedanken heute Abend zum Thema Gott und Geld. Das erste, Gott gönnt uns unseren Wohlstand. Das zweite, Gott vertraut uns Werte an. Das dritte, Gott mutet uns Verantwortung zu. Als viertes dann, Gott warnt uns vor Reichtum. Und als fünftes, Gott gibt uns konkrete Hilfen. Also am Schluss gibt es einfach ganz konkrete Ideen, wie kann man das machen, wie kann man am besten damit umgehen. Der erste Gedanke ist vielleicht ein bisschen überraschend, nämlich Gott gönnt uns unseren Wohlstand. Wohlstand kommt durch Gottes Segen, eigene Mühe macht ihn nicht größer. Ist vielleicht ein bisschen überraschend, aber Wohlstand wird in der Bibel in der Regel als ein Gottesgeschenk gesehen. Es wird als etwas Positives gesehen. Es ist nicht so, dass ich mich irgendwie verschämt in die Ecke ducken muss und muss möglichst arm sein, damit Gott mich annimmt oder so. Es gibt keine christliche Tugend der Armut. Also es gibt christliche Kreise, die das für eine Tugend halten, aber eigentlich ist es nicht so, dass es eine christliche Tugend ist, sondern ich darf das, was ich von Gott geschenkt bekomme, genießen. Jesus ist dabei immer nur wichtig, wenn ich etwas genieße, dass ich dankbar dabei bin. Und das ist nämlich hier auch drin. Ich bekomme es durch Gottes Segen. Mir muss das bewusst sein, es ist nicht durch eigene Mühe eigentlich entstanden. Natürlich komme ich noch zu, eigene Mühe hat einen Einfluss darauf. Klar, wenn ich was mache, bekomme ich als Belohnung vielleicht mehr Wohlstand. Das ist richtig. Aber woher kommt denn die eigene Mühe? Die kommt aus der Kraft, die Gott mir gibt. Also letzten Endes ist es immer wieder Gott, der mir das schenkt. Römer 11. Wer hat Gott je ein Geschenk gemacht, dass er etwas dafür fordern könnte? Von Gott kommt alles, durch Gott lebt alles, zu Gott geht alles. Ihm gehört die Herrlichkeit für immer und ewig. Amen. Alles. Gott hat alles geschaffen. Und mir ist es normalerweise nicht bewusst, weil ich eben ja als aktiver Mensch alle möglichen Dinge auch selbst gestalten, selbst machen kann, klar. Und viele Leute glauben gar nicht an Gott, halten ihn nicht für möglich und leben ja trotzdem. Aber die Bibel sagt uns, auch die bekommen letzten Endes eigentlich alles von Gott. Dass ich heute Morgen meine Augen aufgemacht habe, also die Augen geöffnet vielleicht, das war noch eine eigene Entscheidung, oder dass ich wach geworden bin, nicht mal das kann ich für mich entscheiden. Oder habt ihr in irgendeinem Trauma gedacht, so, jetzt wache ich auf? Es steht so vieles nicht in meiner Hand. Es gibt so viele Dinge, die ich nicht kann, nicht gestalten kann. Aber ich darf mir bewusst machen, dass Gott mich beschenkt. Reichtum ist die Krone der Verständigen. Unverbesserliche Narren begrenzen sich mit Unverstand. Es ist eine Krone, es ist eine Auszeichnung, es ist eine Belohnung auch, etwas Schönes. Reichtum ist kein Makel. Es zeigt oft, wie tüchtig jemand ist. Natürlich gibt es jetzt so alten Adel, alten Geldadel, die haben alles bekommen, aber es gibt auch viele Leute, die sich wirklich etwas aufgebaut haben. Oder wo man merkt, da ist auch eine Familie über Generationen sehr fleißig gewesen und auch noch so verständig, das Geld nicht sofort wieder rauszuwerfen, sondern wirklich etwas aufzubauen. Und deswegen muss ich auch den Reichtum oder den Wohlstand nicht verstecken, sondern ich darf ihn genießen, ich darf mir etwas gönnen, ich darf mich daran freuen. Es ist ja die Belohnung unserer Mühe. wer dazu mal mehr lesen will, kann sich auch mal den Prediger durchlesen, wo das drinsteht. Auf der einen Seite, wie das hängt da auch mit, manchmal muss man Sachen einfach loslassen, man kann sie nicht festhalten, es ist total ungerecht. Und da hat jemand sich das aufgebaut und plötzlich ist alles weg oder er ist plötzlich tot. Und seine Erben haben was davon, die haben nichts dafür gemacht, das ist doch ungerecht, sagt der Prediger. Also auch Salomo, der die Sprüche gesammelt hat. Aber wenn ich es genießen kann, dann soll ich dankbar sein. Wenn ich Essen und Trinken habe zumindest und vielleicht auch gutes Essen und gutes Trinken. Es ist etwas Schönes und etwas, was uns Gott von ganzem Herzen gönnt. Das ist nicht der miese Peter, der uns das irgendwie vermiest. Weil Gott weiß auch, dass er uns damit Werte anvertraut. Es ist wertvoll. Geld ist wertvoll. Weil ich kann etwas damit gestalten, ich kann etwas damit machen. Wir müssen uns überlegen, wie wir damit umgehen. Das Erste, was die Bibel uns bedenken lässt, ist, wie verdienst du dein Geld? Wie kommst du daran? Ehrliche Arbeit geht vor risikoreicher Spekulation. Also ein Lob an die Landwirte. Wer seine Felder bestellt, hat viel zu essen. Wer sich mit windigen Geschäften abgibt, hat viel zu hungern. Der Mensch ist ja an und für sich ein relativ faules Wesen. Wenn man etwas mit weniger Aufwand machen kann, wird man es tun. Man wird sich das sparen und wird dann denken, naja, also wenn ich jetzt an viel Geld mit ganz wenig Aufwand kommen kann, der Mensch ist auch ein gieriges Wesen. Man versucht, möglichst viel davon zu bekommen und geht dann vielleicht Wege, die nicht okay sind. Also es gibt viele Möglichkeiten, schnell an Geld zu kommen, aber diese Möglichkeiten haben immer dann natürlich, und das sagt mir mein Bankberater dann schon, der nicht Christ sein muss, also sie haben große Möglichkeiten, ist ein bisschen risikoreich. Es kann zum Totalverlust der Anlage kommen. Ja, das ist ein Risiko. Wir werden in den Banken heutzutage gefragt, was für ein Anlagetyp sind wir? Eher konservativ, hört sich nicht so schön an, oder eher risikofreudig. Man merkt, wie das irgendwie auch unterschiedlich genannt wird. Also je mehr Chance, desto mehr Risiko. Und ich denke, wer mal so ein bisschen Spielgeld hatte, der hat wahrscheinlich auch seine Erfahrungen damit gemacht, wie das sich schnell vermehren und auch schnell wieder weg sein kann. Die Sprüche sagen, Felder bestellen ist zwar mühsam und Felder bestellen dauert lang und bringt jetzt nicht so viel ein, aber es ist einigermaßen sicher. Natürlich kann mir die Ernte verhageln, es kann irgendwas kommen, das ist schon richtig, aber an und für sich ist das einigermaßen sicher. Aber wenn mein Geld mir etwas wert ist, muss ich mein Risiko begrenzen, weil es ist dafür zu wertvoll, um es einfach rauszuwerfen, um das, dass es einfach weg ist. Weil es ist mir von Gott anvertraut. Es ist nicht nur so, dass ich mir das jetzt leisten kann, weil ich das habe, sondern ich darf das Bewusstsein haben, das kommt jetzt von Gott. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man auch das Geld verlieren kann. Das zweite Risiko, das mein Geld bedroht, ist, wer Vergnügungen liebt, dem geht schnell das Geld aus. Immer gut essen und trinken macht niemand reich, außer einem Wirt. Logisch, also es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Ich darf es nicht verschwenden. Wenn Geld etwas wert ist, muss ich vernünftig damit umgehen. Und natürlich nicht nur beim Essen und Trinken. Da merkt man, dass die Leute schon damals froh waren, wenn sie Essen und Trinken hatten. Wir haben viel mehr als Essen und Trinken. Simple Erkenntnis, ich darf nicht mehr ausgeben, als ich einnehme. Logisch. Aber das ist schwierig. Wir werden nämlich anders in unserer Gesellschaft behandelt. Das ist gar nicht so blöd, die Erkenntnis, dass ich nicht mehr ausgeben darf, als ich habe. Weil die Werbewirtschaft hetzt Psychologen auf uns, um uns möglichst in einen Kaufimpuls zu geben, dem wir nachgeben, auch wenn es nicht sinnvoll ist. Und wir werden natürlich auch da manipuliert. Glauben wir doch nicht, dass wir jetzt aus freien Stücken immer Sachen kaufen. Ich merke das immer, wenn ich in den Laden gehe und dann hinterher beladen mit irgendwelchem Kram rauskomme, insbesondere dann, wenn ich hungrig bin, ganz schlecht. Und dann habe ich einen Haufen Zeug und denke, ja, das ist ja super, super, dass ich das jetzt, wozu brauche ich das eigentlich alles? Und man merkt ja auch, wie der Mensch tickt. Es ist übrigens viel befriedigender zu kaufen, als zu haben. Habt ihr das mal gemerkt, wenn ihr bei Amazon irgendwelche Sachen bestellt, ihr freut euch wie so ein Schneekönig, wenn der Karton bald kommt und denkt, oh, ist der Bote schon wieder vorbei, es sollte auch heute kommen. Dann wird es geliefert, man freut sich und dann hat man es. Aber die Freude ist irgendwie dann auch weg. Schön, dass ich das habe, aber die Freude auf das Ding und die Freude darüber, dass ich mir das jetzt kaufe, ist wesentlich größer, als dass ich das habe. Das ist Psychologie. Das muss ich wissen, dass ich eben so ticke. Ich glaube, es ist manchmal unethisch, wie man mit uns umgeht. Es ist nicht okay. Also unethisch, Leuten einen Kredit zu geben, die mit ihrem Kaufimpuls nicht umgehen können. Die töricht handeln. Wenn ich mir etwas jetzt nicht leisten kann, sollte ich eigentlich warten, bis ich so viel gespart habe, dass es geht. Oder ich soll es im Auge behalten, dass ich es dauerhaft mir leisten kann. Es gibt ja manche Dinge, die kauft man sich und bedenkt gar nicht, was er für Folgekosten hat. Diese Sachen muss ich mir überlegen, logisch, eigentlich ganz klar. Und das hat aber damit zu tun, dass Geld wertvoll ist. Und Gott uns sagt, wenn ich es dir anvertraue, dann schmeiß es nicht einfach weg. Überlege dir, was du damit machst. Und das hat etwas mit dem Dritten zu tun, nämlich Gott mutet uns Verantwortung zu. Das heißt, Gott erwartet eine Antwort von uns. Wenn meine Antwort darauf, was hast du mit dem Geld gemacht, das ich dir gegeben habe, lautet, ich habe mir davon einen schönen Abend gemacht, dann ist das für Gott toll, weil er wünscht mir auch schöne Abende. Und wenn ich die vielleicht sogar noch mit meiner Frau verbringen kann, ist das prima. Aber ansonsten, was für eine Antwort gebe ich? Es gibt einen christlich motivierten oder christliche Wurzeln habenden Artikel im Grundgesetz. Artikel 14, Absatz 2, Grundgesetz. Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Ist uns das bewusst? Das steht im Grundgesetz, nicht in der Bibel. Aber in der Bibel eigentlich auch. Wenn ich etwas habe, verpflichtet mich das zu etwas. Ich habe es nicht nur dafür bekommen, um es selbst zu verjuchsen. Ich kann natürlich über das Elend dieser Welt jammern, aber ich kann auch etwas dazu tun, weil Gott mir ja Geld etwas anvertraut hat. Und wenn ich darüber klage, dass Gott hier nicht hilft, dann könnte es sein, dass Gott durchaus helfen will, aber durch mich. Paulus sagt, überhaupt habe ich euch mit meiner Lebensführung gezeigt, dass wir hart arbeiten müssen, um auch den Bedürftigen etwas abgeben zu können. Wir sollen uns immer an das erinnern, was Jesus, der Herr, darüber gesagt hat. Von ihm stammt das Wort, auf dem Geben liegt mehr Segen als auf dem Nehmen. Ich arbeite nicht nur für mich selbst. Ich kann mich noch erinnern, als ich mein erstes Geld verdient habe, einen Ferienjob bei meinem Papa im Möbelwerk. Also für so einen schmächtigen, ich war damals noch schmächtig, man kann es kaum glauben, so einen schmächtigen 15-Jährigen, der dann in so einem riesen Möbelwerk dann irgendwelche Platten hin und her, das war so ein Küchenhersteller, hin und her reicht, dass ich da jede Stunde 10 Mark und 2 Pfennig gekriegt habe, das war für mich unfassbar. Das war so viel Geld. Ich war so begeistert nach diesen, glaube ich, 2 Wochen, wie viel Geld ich auf der Hand habe. Und das ist super, Gott gönnt mir meinen Wohlstand. Aber darüber muss ich auch mal hinauskommen und denken, okay, es ist nicht nur für mich gedacht, sondern ich bin auch für andere Menschen verantwortlich, mitverantwortlich. Die wichtigsten Gebote, hat Jesus gesagt, lauten, liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten, der neben dir Hilfe braucht. Das ergibt auch Sinn, auch übrigens für mich. Sprüche 11, Vers 24, Freigebige werden immer reicher. Der Geizhals spart sich arm. Wenn du mit anderen teilst, wirst du selbst beschenkt. Wenn du den Durst anderer stillst, lässt man dich auch nicht verdursten. Man kann sich arm sparen. Wenn man anderen Leuten nie was gönnt und nie was gibt, kann das dazu führen, dass ich selbst auch nichts mehr habe. Es ist verrückt. Wie kann ich mit meinem Geld umgehen? Verantwortlich. Ich habe mich neulich mal von meiner Bankberaterin beraten lassen. die wollte das unbedingt, die kommen ja da immer mal auf einen zu und sagen, die Frau so und so will unbedingt mit Ihnen reden, die muss dann unbedingt mit mir reden. Und ich dachte, ja, es passt auch ganz gut. Meine Frau und ich haben uns dann Zeit genommen, haben uns beraten lassen, was wir denn mit dem vielen, vielen Geld machen. Ja, größtenteils gehört ja mein Haus auch noch der Bank und ich wohne auch gut drin. Aber natürlich lasse ich mich beraten, das ist auch vernünftig. Aber ich habe mir die Frage gestellt, wie viel Zeit nehme ich mir, um mein geistliches Portfolio mal anzuschauen. Also das Portfolio ist so das, was man an Geld hat und wie man das eingesetzt hat, angelegt hat und so. Wie legen wir denn unser geistliches Geld an? Auch das Thema Spenden vor allen Dingen. Machen wir das so zufällig oder weil wir das schon immer machen? Ich glaube, man sollte das strategisch machen. Man sollte sich mal Gedanken machen. Sich überlegen, was tue ich damit? Warum gebe ich meine Spenden irgendwo hin? Nur weil mich da ein leidend aussehendes Mädchen da von irgendeinem Prospekt angeschaut hat und ich gedacht habe, na Mädchen, du brauchst es wirklich. Ich finde das nicht schlecht. Also man kann da natürlich mit werben, wenn man jetzt vielleicht wirklich solche Mädels dann diakonisch versorgt. Aber das kann nicht mein ganzer Gedanke sein, einfach Leuten, die mir irgendetwas zu Hause in den Briefkasten werfen, Geld zu geben, weil mich das emotional jetzt gerade mal gepackt hat. Sondern, was tue ich? Wie ist mein Geld aufgeteilt, das an Spende rausgeht? Ich will mal nur so ein paar Hinweise geben, was man damit machen könnte, welche Gedanken man sich macht. Das Reich Gottes, wo wird der größte Teil der Arbeit im Reich Gottes gemacht? Es gibt ja unheimlich viele Werke im Reich Gottes, unheimlich viele Sachen, aber ehrlich gesagt, der größte Teil der Arbeit findet in der eigenen Gemeinde statt, in den vielen, vielen Gemeinden, durch die vielen, vielen Mitarbeiter, in den Gemeindehäusern, durch die Pastoren. Hier findet ein großer Teil von Gottes Reich statt. Und natürlich dann, ausgehend von hier, in den ganzen Familien und den ganzen Bezügen, auf den Arbeiten und so, wo wir dann sind, wo wir mit Menschen zu tun haben, denen wir begegnen, wo wir das Evangelium weitergeben oder wo wir Menschen helfen oder wo wir Menschen unterstützen oder wo wir für Menschen beten. All das passiert zu einem Großteil in der Ortsgemeinde. Und auch wenn die Ortsgemeinde dann vielleicht jetzt nicht überall so einen Hochglanzflyer rausgeben kann, um Spenden zu werben, diese Gemeinde braucht selbstverständlich Spenden. Aber nicht nur. Weil wenn ich das jetzt nur immer in der Gemeinde lasse, dann denke ich kurzfristig. Aber was lernen wir? Wie müssen wir denken? Nachhaltig. Wenn ich also nachhaltig Gottes Reich fördern will, dann muss ich in Ausbildung investieren. Ich muss daran investieren, dass Menschen, Ehrenamtliche und auch als hauptamtliche Menschen geschult werden, Menschen ausgebildet werden, Menschen studieren können. Deswegen ist es vernünftig, auch in Bibelseminare zu investieren. Ob das die Freie Theologische Hochschule ist, ob das das TSR ist, mit denen arbeiten wir gut zusammen, ob das Wiedennest ist, ob das Brake ist, Liebenzell, Beatenberg, wie auch immer. Das sind alles wirklich gute Stätten, wo Menschen weiter gefördert werden. Ob das auch eine Klostermühle zum Beispiel ist, wo ja viele Ehrenamtliche mal ein halbes Jahr oder ein Jahr machen. Und die kommen dann wieder in die Gemeinde zurück und können ihren Dienst gut tun. Oder sie gehen raus in die Mission und können da ihren Dienst tun. Und das ist der dritte Punkt. Also erste Gemeinde, das zweite ist Ausbildung. Und das dritte ist, über die Gemeinde hinaus, Spezialwerke, wo Menschen hingehen, ob das jetzt Missionsgesellschaften sind, im Inland, im Ausland, ob das der ERF ist, ob das die Neukirchner Mission ist oder mittlerweile Neukirchner Mission, Allianz Mission, ob das die Liebenzeller Mission ist, ob das Aktion in jedes Haus ist, ob das Campus für Christus Studentenmission ist. Es gibt ja ganz viele Spezialmissionen, die auf eine gute Weise bestimmte Leute erreichen, bestimmten Leuten helfen, um sie mit Jesus in Verbindung zu bringen und die einen wichtigen Dienst der Ergänzung zu unserer Gemeinde bringen oder den Christlichen Technikerbund. Das ist toll. Oder Wort des Lebens. Diese ganzen Freizeiten, fantastisch. Das ist der dritte Bereich. Und ich würde sagen, der vierte Bereich ist das Thema Diakonie. Konkrete, praktische Hilfe. Das ist immer in der Bibel so gewesen, das ist auch in unseren Gemeinden eigentlich vom Ursprung her so gewesen, dass es immer Hand in Hand ging. Dass Menschen in Not geholfen bekommen. Und dafür ist auch Geld notwendig. Christliche Nächstenhilfe. Diakonische Hilfe, ob das Patenkinder sind, die man eben in ihrem Leben begleiten kann. Übrigens auch sehr nachhaltig, weil die eine Ausbildung bekommen. Oder ob das Katastrophenhilfe ist. Wir haben als EG jetzt eine Katastrophenhilfe geleistet, weil einige unserer Gemeinden zumindest also teilweise selbst ein bisschen betroffen waren. Ich sage mal ein bisschen, das ist schon teilweise ziemlich schlimm, aber im Verhältnis zu dem, was außenrum passiert ist, sind wir noch recht glimpflich davon gekommen. Aber viele Menschen in unserem Umfeld, ob das Gemeindeleute waren oder Menschen, die unsere Gemeindeleute kannten, haben in diesem Hochwasser teilweise alles verloren. Und ich finde es echt bewegend, wie viele Menschen unserer Katastrophenhilfe, unserem Hochwasserfonds da beigestanden haben, gespendet haben. Das ist der Hammer. Also wir haben jetzt am Wochenende nochmal so einen kleinen Kassensturz gemacht. Wir haben momentan 350.000 Euro zusammengelegt, um Menschen ganz einfach und schnell zu helfen. Also wir haben da so ein kleines Gremium, das das auch prüft. Das sind zwei Hauptamtliche, zwei Ehrenamtliche. Die treffen sich so oft, dass sie innerhalb von 4 Tagen in der Regel eine echte Unterstützung leisten. Also ich glaube, dass die Leute normalerweise längere Zeiten haben, um irgendwelche Dinge zu beantragen. Und wir freuen uns darüber, dass wir hier auch merken, wie Menschen ihr Geld einsetzen. Teilweise aus ganz Deutschland, also Gnadauer Verband zum Beispiel, wir gehören zum Gnadauer Verband als Verband, das ist so ein Dachverband. Und da gibt es viele Menschen, die darüber erfahren haben, dass wir Hochwasserhilfe weitergeben. Aus Sachsen kamen Tausende von Euros, kleine Gemeinschaften, die zusammengelegt haben oder Menschen, die ihr Auto gestiftet haben. Unglaublich. Das ist das vierte, wo man mal überlegen kann, wie ist mein Spendenverhalten? Vielleicht machen wir hier mal einfach einen ganz kurzen Break. Es ist ganz schwierig, wenn ihr jetzt auf den Stühlen miteinander redet, dann könnt ihr ja irgendjemand anders das mitbekommen, aber dann überlegt es in euren Herzen. Überlegt mal ernsthaft, wie gebe ich meine Spenden? Nur mal ein paar Minuten drüber nachgedacht. Hat das irgendein System? Ist das irgendwie strategisch? Ich sage noch eine Sache dazu. Strategisch zu geben. Ich habe mir das irgendwann angewöhnt und habe gesagt, okay, ich will einen gewissen Prozentsatz an Gemeinde geben, ich will einen Prozentsatz in Ausbildung investieren und dann einen Teil in Mission geben und einen Teil auch für Diakonie. Das heißt nicht, dass ich alles Geld komplett so eingeteilt habe, sondern ich will offen dafür sein, dass Gott mir auch was aufs Herz legt. Und dass Gott mir sagt, so und jetzt hätte ich gerne noch eine Zusatzspende von dir. Du hast ja die ganze Zeit darauf gewartet. Jetzt ist die Möglichkeit. Also da müssen wir natürlich offen dafür sein. Aber der Geist Gottes arbeitet nicht nur so, dass er immer ganz spontan mir was ins Herz gibt, sondern er arbeitet so, dass ich auch mit meinem Verstand viele Dinge gut planen kann. Also überlegt einfach mal, wie legt ihr euer Spendengeld an? Vielleicht könnt ihr was dran ändern. Ich hatte da schon gedacht, dass ich wahrscheinlich keine 5 Minuten aushalte. Das ist ja wirklich sehr, sehr lang. Aber vielleicht nehmt ihr euch zu Hause mal 5 Minuten. Setzt euch einfach mal hin, überlegt mal gemeinsam, auch als Eheleute, einfach mal überlegen, nochmal gucken, vielleicht habt ihr das auch schon längere Zeit angelegt und gebt so einen bestimmten Betrag auch regelmäßig. Es gibt da ein Wort, das man auch mal gehört haben könnte, Inflation. Ich fand es immer ganz interessant, als die Kassierer, ich habe manchmal die Kasse geprüft bei Gemeinden und da haben manche Leute gesagt, Ja, der Betrag ist deswegen so krumm, den hat mal einer von Euro umgestellt. Die Inflation ist die veränderte Kaufkraft von Geld. Und wenn man das mal über ein paar Jahre beobachtet, ist es durchaus so, dass man, auch wenn wir in der letzten Zeit ja immer so 1-2% vielleicht nur hatten, aber das läppert sich im Laufe der Jahre. Und da ihr ja auch Lohnerhöhungen bekommen habt, könntet ihr mal darüber nachdenken, ob man zumindest mal eine gewisse Inflationsausgleich der letzten, sagen wir mal, 2-3 Jahre machen könnte. Wenn man das regelmäßig macht, tut das auch nicht so weh. Aber das ist ein vernünftiger Gedanke, den ich haben kann, wo ich auch denke, okay, ich habe jetzt immer 100 Euro dem Missionar gegeben, es ein paar Jahre rum, ich erhöhe mal auf 110. 110, also 10 Euro im Monat mehr, das sind im Laufe des Jahres 120 Euro. Auch das läppert sich. Also es ist etwas, was uns helfen kann. Was uns helfen kann, einfach vernünftig auch Antwort zu geben. Wer den Armen hilft, leidet niemals Mangel. Aber wer seine Augen vor der Not verschließt, dem mangelt es nicht an Verwünschungen. Ich müsste nochmal zurück zu der ersten Einheit, wo ich generell über die Sprüche was gesagt habe. Das ist natürlich nicht immer so. Aber das ist eine Lebenserfahrung. Das ist eine Weisheit. Natürlich gibt es Ausnahmen. Natürlich gibt es Leute, die dem Armen geholfen haben und selbst Mangel gelitten haben. Aber es ist eine Erfahrung, dass wenn man anderen hilft, man in der Regel zum Beispiel bewusster mit dem eigenen Geld umgeht. Wenn ich das Bewusstsein dafür habe, dass es mir von Gott gegeben ist, dann werde ich es nicht verschleudern und habe deswegen auch mehr und setze es bewusst ein. Gott warnt uns vor Reichtum. Vor Reichtum zu warnen, ist in unserer Gesellschaft sehr komisch. Es gibt ja vielleicht so Parteien, die momentan auf die schimpfen und fluchen, die so viel Geld haben und so, und da ist auch manches Wahre dran, wenn die das Geld eben schlecht einsetzen, das ist ja richtig. Aber dass Reichtum wirklich so schwierig ist, so schlimm ist, das stimmt doch nicht, oder? Da sagte Jesus zu seinen Jüngern: Ich versichere euch, ein Reicher wird nur schwer in die neue Welt Gottes kommen. Ich sage es noch einmal: Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in Gottes Welt. Als die Jünger das hörten, waren sie entsetzt und fragten: Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte: Wenn es auf die Menschen ankommt, ist es unmöglich. Aber für Gott ist alles möglich. Ist schon interessant, man kennt diesen Satz ja, für Gott ist alles möglich. Ne? Den Menschen ist es unmöglich, für Gott ist alles möglich. Das ist genau in diese Situation gesagt. Das Unmögliche ist, dass der Mensch noch dazu, wenn er eben reich ist, zu Gott kommt. Da ist immer ein Wunder nötig. Immer. Und da kann einer noch so viele geistliche Vorfahren haben. Immer ist ein Wunder nötig. Aber es wird schwieriger dadurch, wenn ich eben Reichtum habe. Gott warnt uns vor Reichtum. Die Jünger haben sich richtig erschreckt mit dem Nadelöhr und dem Kamel. Es gibt da viele Erklärungen und so, die da versuchen, das irgendwie sinnvoll zu machen und so. Aber ich glaube ehrlich gesagt, Jesus ging es darum, die Leute ein bisschen zu entsetzen. Und die Jünger wussten, ein Kamel durch ein Nadelöhr, das wird sehr schmerzhaft. Es soll uns sagen, es ist unmöglich, es geht nicht. Du kannst das nicht und es ist umso schwieriger, wenn du reich bist. Warum? Es gibt dafür ein paar Gründe. Erstens, Reichtum gibt falsche Sicherheit. Es gilt für jeden Reichtum, wenn er von Gott abgekoppelt wird. Sprüche 23, plage dich nicht damit ab, reich zu werden. Du weißt es doch besser. Denn ehe du dich versiehst, hat dein Reichtum Flügel bekommen und entschwindet deinen Augen wie ein Adler, der zum Himmel aufsteigt. Reichtum als Lebensziel ist einfach nicht sinnvoll. Es ist nicht sicher. Wir vergessen ja immer ziemlich schnell, aber die Finanzkrisen haben uns immer wieder vor Augen geführt, wie schnell das weg sein kann. Wir haben jetzt im letzten Jahr eine große Krise gehabt. Wie schnell kann das alles weg sein? Wie schnell kann sich plötzlich unser ständiges Einkommen verflüchtigen? Es ist ja manches noch gut gegangen. Wir sind ja insgesamt so reich, dass es stimmt nicht. Reichtum kann ganz schnell weg sein. Gesundheit kann auch ganz schnell weg sein. Es ist nicht sicher. Lieber arm sein und dem Herrn ernst nehmen, als reich sein und in ständiger Sorge. Man würde ja denken, es ist eigentlich andersrum. Nee, arm sein und in ständiger Sorge oder reich sein und den Herrn ernst nehmen. Nee, es ist gerade andersrum. Der Reiche hält sein Vermögen für eine Festung. In seiner Einbildung erscheint es ihm wie eine hohe Mauer. Jesus hat diesen provozierenden Satz vom Kamel durchs Nadelöhr gesagt, als ein junger Mann seinen Reichtum für wertvoller hielt, als Jesus nachzufolgen. Darum ging es. Es ging ihm da um den wunden Punkt bei ihm. Der junge Mann hat vieles richtig gemacht und ganz viel toll gemacht, aber er hatte einen Punkt, wo er sagte, aber der Reichtum, den kann ich nicht loslassen. Der Reichtum ist eigentlich wichtiger, als Gott zu gefallen. Jesus sagt, wenn du mir nachfolgen willst, dann verkauf alles, was du hast und gib es den Armen und dann folge mir nach. Und der junge Mann drehte sich rum und geht zu seinem Reichtum, denn er war reich. Muss ich alles verschenken, immer als Christ? Nein. Aber wenn es meine oberste Priorität ist, kann es sein, dass Gott sagt, jetzt lass es los. Es bindet dich. Du denkst doch den ganzen Tag nur über einen Reichtum nach. Du denkst nur darüber nach, wie du es vermehrst oder ob du es verlierst. Du hast gar keinen freien Gedanken mehr für mich. Und wem vertraust du? Gemeinden sind dabei, irgendwelche Häuser zu bauen, Menschen anzustellen. Und in dieser Situation höre ich fast immer die Geschichte vom Turm. Es steht in der Bibel, wer einen Turm baut, der soll vorher überlegen, ob er es sich leisten kann. Weil sonst ist das beschämend, wenn er es nicht leisten kann. Das ist übrigens die einzige Stelle, die in diese Richtung geht. Bei allen anderen Stellen heißt es, und wenn Gott dir sagt, dass du es tust, obwohl du nicht weißt, wie es geht, vertraue ihm. Das soll in keinem Gegensatz stehen. Ich soll nicht einfach irgendwelche Dinge machen, sondern ich soll sie dann machen, wenn Gott es mir sagt und wenn ich sicher bin, Gott will es von mir. Meine Überlegung, als ich Diplom-Finanzwirt war, Gott hat längere Zeit mit mir geredet, ob ich Theologie studieren soll. Und es gab viele Dinge, die dafür sprachen und es gab so ein paar Sachen, die dagegen sprachen. Und die habe ich so nach und nach abgearbeitet. Und eine Sache sprach eindeutig dagegen. Die Finanzen. Das war weniger so, dass ich Angst hatte, dass ich hinterher irgendwie im Armenhaus lande, sondern mehr, dass ich gedacht habe, dann müssten mich meine Eltern die ganze Zeit unterstützen, das will ich denen nicht zumuten. Aber es war ein Punkt, wo ich irgendwann sagen musste, aber wenn Gott es will und das Einzige ist, was jetzt noch dagegen spricht, dann muss ich es tun. Ich kriege das nicht hundertprozentig hin. Und als ich mich entschieden hatte, hat übrigens Gott mir dann an dem Wochenende, das war ganz kurios, kamen drei Leute auf mich zu, die mir gesagt haben, übrigens, du willst ja studieren bei der FTH und wir werden dich unterstützen. Ich dachte, das ist doch verrückt, oder? Nachdem ich es losgelassen habe, hat Gott mir Zeichen gegeben, ja, ich sorge für dich. Wem vertraue ich? Der hohen Mauer meines Besitzes oder Gott meinem Schöpfer? Böses Wort, Kolosser 3, Vers 5. Darum tötet alles, was an euch noch irdisch ist. Unzucht, das sind sexuelle Sünden, Ausschweifung, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht. Und jetzt wird ausgerechnet die Habsucht, die wird nochmal extra genannt, da wird nämlich gesagt, und Habsucht ist Götzendienst. Also diese Sünde ist besonders schwierig. Warum? Weil sie Götzendienst ist. Weil mein Besitz kann mir zu meinem Gott werden. Der Gott, dem ich vertraue. Wenn ich das Geld habe, dann geht's. Wenn ich den Besitz habe, wenn ich sicher bin, wenn ich die Versicherung habe, dann geht's. Aber sonst geht's nicht. Ein krasses Wort. Habsucht ist Götzendienst. Aber es deckt die Katastrophe auf. Das Geld, mein Haus, mein Pferd, mein Boot, das kann alles wichtiger werden als Gott. Aber das Problem ist, es ist doch viel unsicherer als Gott. Der Schöpfer ist sicher, sonst niemand. Wenn ich mir mehr Zeit dafür nehme, meine Aktien zu checken, als die Bibel zu lesen, habe ich ein Problem. Nichts dagegen. aber guck mal, in welchem Verhältnis das steht. Tötet es. Zweiter Grund, weswegen Reichtum schwierig ist, Reichtum verführt auf krumme Wege. Da gäbe es jetzt ganz viele Stellen, aber ich will mal zu dieser Geschichte von Ananias und Sapphira kommen, die immer wieder falsch verstanden wird. In der Apostelgeschichte wird davon gesprochen, ganz am Anfang der Gemeinde, dass viele Leute einen Acker gegeben haben. Viele Leute haben einen Acker verkauft, das war auch ungewöhnlich heutzutage. Wer verkauft denn einen Acker? Da kann doch Bauland werden. Ne, macht man nicht. Grundstücke verkaufen, nein. Aber die Leute damals hatten das auch. Die wussten, von dem Acker kann ich leben, aber die haben Äcker verkauft, um anderen Leuten zu helfen. Um die Gemeinde zu unterstützen, um Leute zu unterstützen. Und dann haben Hananias und Sapphira das mitgekriegt und haben gedacht, wollen auch einen Acker verkaufen. Weil die Leute finden das so cool, wenn Leute Acker verkaufen. Man steigt dann sozusagen so ein bisschen im Ranking hoch, weil das ist auch einer, der seinen Acker verkauft hat für Gottes Reich. Petrus, der das Geld entgegengenommen hat, sagt, hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Weil die haben nicht das Geld, nicht zu wenig Geld gegeben, sondern Petrus sagt, Leute, ihr müsst gar nichts spenden. Also müsst den Acker nicht spenden. Und wenn ihr ihn spendet, müsst ihr auch nicht komplett geben, aber ihr habt so getan, als ob ihr das Komplette reingegeben habt, den kompletten Erlös, und ihr wolltet einfach vor Menschen groß dastehen und vor Gott groß dastehen, und das ist das Problem. Und dafür sind sie dann hart bestraft worden. Es gibt viele krumme Dinge, krumme Wege, die auch Christen gehen. Und ich sollte mir überlegen, wozu treibt mich das Geld? Wozu treibt es mich? Treibt es mich zum Beispiel zur Schwarzarbeit? Als Finanzbeamter weiß ich, wie viele Leute schwarz arbeiten. Das ist eine Katastrophe. Und das ist nicht recht. Ich habe ein Haus gebaut und die ganzen Handwerker, richtige Handwerker, kamen auf mich zu und sagten, hey, das können wir machen, aber ohne Rechnung. Dann denke ich, hey, Dicker, du hast doch Ärger damit, dass jetzt irgendwelche Leute schwarz arbeiten. Das gibt es doch gar nicht, dass du mir das noch anbietest. Und ich habe dann immer wieder darauf verzichtet. Also einmal, ich habe gesagt, ich bin Pastor, aber ich hätte auch sagen können, ich bin Christ. Ich will das nicht, dass Leute schwarz für mich arbeiten. Ich will das nicht. Ich finde das nicht gut. Gott hat sich hier auch nicht lumpen lassen. Der eine, der hat es dann abgelehnt, mir meinen Außenputz so zum richtig, und sagte, ja, das kann ich ja viel besser machen ohne Rechnung. Da habe ich gesagt, nee, ich mache das nicht. Und plötzlich warf er mir, warum auch immer, dann das Angebot mit Mehrwertsteuer ein, zum gleichen Preis. Weiß ich, was ihn dazu veranlasst hat. Aber ich habe gemerkt, Gott lässt sich nicht lumpen. Glauben wir nicht, dass Schwarzarbeit deswegen richtig ist, weil Arbeit an und für sich gut ist. Und ich tue das ja auch, ich arbeite ja für Gott. Und ich habe ja vielleicht auch noch mehr Geld zum Spenden. Spenden aus Schwarzarbeit, bitte. Ein drittes Problem. Also da merke ich, das wird mir zum Problem, da mache ich weitere Sünden. Das dritte. Reichtum schafft keine echte Befriedigung. Der Schlund der Totenwelt ist unersättlich und auch die Augen des Menschen wollen immer noch mehr. Ein Mensch, der nie genug bekommen kann, erregt überall Streit. Ein Mensch, der auf den Herrn vertraut, hat immer genug. Wann bin ich denn eigentlich zufrieden? Wann ist denn eigentlich genug? Wann ist fertig? Man kriegt das manchmal in der Presse mit von ganz, ganz reichen Leuten, die unglaublich viel Geld haben, die mehr Geld haben, als dass man das vernünftig ausgeben kann. Und die dann doch nochmal Steuer hinterzogen haben, um noch mehr Geld zu kriegen. Man denkt, wieso bist du so blöd, dass du das auch noch machst? Ob du jetzt eine Million mehr oder weniger hast? Nein, die Million war nochmal wichtig. Das ist nochmal wichtig. Es ist nicht so, als ob ich dann fertig bin. Es ist nie fertig. Das ist Reichtum, ist unersättlich. Gier. Ein Mensch, der nie genug bekommen kann, erregt überall Streit. Also Zufriedenheit strahlt auf mein Leben aus oder Unzufriedenheit. Mein ganzes Leben wird davon kontaminiert, dass ich unzufrieden in meinem Herzen bin, weil ich irgendwie nicht genug habe. Und wie gesagt, das ist bei Gold, Girls und Glory das Gleiche. Es gibt auch Menschen, die haben überhaupt kein Problem mit Geld, aber die haben massiv Schwierigkeiten damit, nicht ausreichend anerkannt zu werden. Oder die haben massiv Schwierigkeiten damit, nicht ausreichend und die richtige Art von Sexualität leben zu können. Aber ein Mensch, der auf den Herrn vertraut, hat immer genug. Ich kann Gott darum bitten, dass er mir Zufriedenheit und Frieden in mein Herz gibt. Frieden ist ein ganz großes Geschenk Gottes. Das wird mich nicht nachlässig machen und ach, ist ja egal. Sondern Zufriedenheit ist nicht egal. Zufriedenheit ist Glück und Dankbarkeit. Und Dankbarkeit ist der Schlüssel zum Glück. Was will nun Gott? Ehre den Herrn mit deinen Opfergaben. Bring ihm das Beste vom Ertrag deiner Arbeit. Dann werden deine Kornspeicher sich füllen und deine Weinfässer überlaufen. Typisch Sprüche. Du hast was davon, das ist vernünftig. Gott segne dich, auch mit Überfluss. Aber nur dann, wenn du Gott zuerst etwas gibst. Wenn ich mir an der Güte Gottes ein Beispiel nehme, seinen Reichtum genieße bei mir und verantwortlich diesen Reichtum teile, dann stehe ich im Segen Gottes. Ja, es gibt immer Ausnahmen, richtig, aber es ist eine Erfahrung, die viele Leute machen. Ein sehr guter Freund von mir sagte mal, ich hatte immer zu wenig Geld. Ich kam nie mit dem Geld aus. Irgendwie war das ganz komisch. Ich war immer unzufrieden. Und dann habe ich irgendwann angefangen, den Zehnten zu geben. Und verrückterweise kam ich plötzlich mit dem Geld zurecht. Das ist nicht eine Geschichte, die ich mir ausgedacht habe. Das ist etwas, was mir mein Freund erzählt hat. Und das ist eine Erfahrung, die man machen kann. Wenn du immer zu wenig hast, dann ist es nicht unbedingt angesagt, dass du noch mehr ran schaffst. Sondern es ist die Frage, wie ist dein Herz? Mit was bist du zufrieden? Und Gott gibt uns ganz konkrete Hilfen. Und jetzt komme ich auch zum Spenden. Aber das Spenden kommt jetzt, das hilft auch. Es hilft mir, aber das ist jetzt nicht alles. Also unsere Motivation. Sei nicht geizig, denn Gott war es nicht und ist es nicht. Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er uns aber den Sohn geschenkt hat, wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten. Steht in Römer 8, Vers 32, einer der größten Verse, glaube ich, der ganzen Bibel. Wird er uns irgendetwas vorenthalten? David hat mal in einer der größten Katastrophen seines Lebens den Ehebruch mit Bathseba vollzogen. Und da sagt Gott ihm das Gleiche, sagt, David, ich habe dir doch alles gegeben. Und wenn es dir nicht genug gewesen wäre, dann hättest du noch mal fragen können. Ich hätte dir noch mehr gegeben. Aber jetzt hast du es dir genommen. Und das ist nicht gut. Ich gebe dir doch von Herzen gerne. Wir haben einen Vater im Himmel, der uns von ganzem Herzen gerne beschenkt und uns eine Freude macht. Guck mal morgens aus dem Fenster, was er für eine fantastische Welt geschaffen hat. Und beschenkt uns damit. Es ist großartig. Oder fragt mal den Winfried, der kann euch das noch mehr erzählen. Wie unglaublich Gott die ganze Welt gemacht hat. Und er beschenkt uns doch auch mit Beziehungen und allem und auch mit Geld. Und in diesem Sinne, ich nehme an Gott ein Beispiel, ein kleines Beispiel, ich bin nicht so wie er, aber ich möchte diese Güte Gottes in meinem Leben haben. Ich möchte die Zufriedenheit haben, die er hat und dann auch gerne geben. Von ganzem Herzen, 2. Korinther 9, jeder soll so viel geben, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Es soll ihm nicht leid tun und er soll es auch nicht nur geben, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Gott liebt fröhliche Geber. Ich sehe die Britta völlig entspannt als Kassiererin. Die erwartet hier nur fröhliche Spenden. Nur fröhliche. Wer nicht gerne spendet, der soll bitte nicht spenden. Ist alles okay. Aber er soll bitte Gott um ein fröhliches Herz bitten. Weil das ist ja wichtig für mein ganzes Leben, nicht nur für die Gemeindefinanzen. Du musst nichts geben, was dir leid tut. Aber bitte Gott darum, dass es dir nicht leid tut. Sei nicht damit zufrieden, sondern sag, Herr, hilf mir doch dabei, dass ich auch großzügig bin. Aber wirklich von Herzen großzügig. Lass mich da lernen. Dritte konkrete Hilfe. Jeder, wie er kann. Du brauchst nur so viel zu geben, wie du kannst. Genieße den Rest. Wenn der gute Wille da ist, ist er willkommen mit dem, was jemand hat, nicht mit dem, was jemand nicht hat. Ihr sollt nicht selbst Mangel leiden, damit anderen geholfen wird. Vielmehr soll es zu einem Ausgleich kommen. Im 2. Korintherbrief geht es darum, dass die Korinther und die ganzen anderen da in Griechenland Geld gesammelt haben für die Leute in Jerusalem. Da hat Paulus gesagt, Leute, ihr müsst jetzt nicht in Armut verfallen, damit denen geholfen wird, aber ihr könnt von eurem Überfluss doch abgeben und genießt das andere, aber seid fröhlich dabei. Und dann gibt es einen ganz interessanten Hinweis, in den Korintherbriefen ist das ganz konkret gemacht, was man da alles findet. 1. Korinther 16, Vers 2. Jeden Sonntag legt ihr bei euch zu Hause etwas auf die Seite, so viel jeder und jede entbehren kann, fröhliche Geber, bewahrt es auf, dann muss nicht erst gesammelt werden, wenn ich komme. Regelmäßig geben ist viel leichter als die großen Beträge. Das merkt man, wenn man kleine Beträge immer mal so zur Seite legt, die einem gar nichts wehtun. Wenn man zum Beispiel im Geldbeutel immer noch mal so die Münzen auskehrt und die in irgend so eine Box reintut. Und irgendwann sagt man, gut, jetzt kann ich das mal spenden an irgendeinen Zweck. Und man wundert sich darüber, dass da mittlerweile eine ganze Menge reingekommen ist. Das ist leichter. Genauso, super Regel, die 10%-Regel oder die 90%-Regel. Dazu muss ich erst noch eine Frage stellen. Und zwar, was glaubt ihr denn, wie viel muss man Gott spenden? Wie viel gehört Gott? Eine kleine Suggestivfrage, aber alles. Ich gehöre doch mit meinem ganzen Leben ihm. Nichts, was ich habe, gehört mir letzten Endes. Aber Gott sagt, weißt du, komm, 90% behältst du. Aber 10% gibst du an mich. Das ist alttestamentlich. Ja, das ist alttestamentlich. Aber es ist trotzdem eine gute Regel. Es zeigt mir, es hilft mir dabei, ein Maß zu finden, das gut ist. Bringt den 10. Teil eurer Erträge unverkürzt zu meinem Tempel, damit meine Priester nicht Hunger leiden. Habt keine Sorge, dass ihr dann selber in Not kommt. Stellt mich auf die Probe, sagt der Herr, der Herrscher der Welt. Macht den Versuch, ob ich dann nicht die Fenster des Himmels öffne und euch mit Segen überschütte. Wie bei den Sprüchen. Wir schenken doch Gott nichts. Wir brauchen keine Angst zu haben. Wir dürfen ihm was anvertrauen. Und dürfen darauf vertrauen, dass er uns dann das gibt, was wir brauchen. Nicht mit Unvernunft. Und das mit dem fröhlichen Herzen. Und das ist Altes Testament, das stimmt. Im Neuen Testament, wie gesagt, sind die 100% angesagt. Aber das Schöne ist ja, warum gibt uns Gott die Zehnten? Erstens, es lässt sich super einfach rechnen. Na, du hast 30 Euro, mach die Null weg und du weißt, wie viel du zu geben hast. Das ist einfach zu rechnen. Gott weiß ja, wie wir sind. Ne? Bevor wir jetzt anfangen, hier Mathematik zu betreiben oder so, sagt er, ach, machen wir es so, dass wir es rechnen können. Niemand kann sagen, dass er den Zehnten nicht ausrechnen kann. Zweitens, es ist ziemlich ungerecht, weil wir behalten 90% und er kriegt 10%. Aber Gott ist ja so großzügig. Er ist so gütig, dass er uns die 90% gerne lässt. Drittens, es ist gerecht. Also es ist gerecht deswegen, weil Leute, die wenig haben, wenig geben müssen und Leute, die viel haben, viel geben müssen. Übrigens, die Leute, die sehr viel haben, die müssen sich Gedanken machen, ob das mit den 10% wirklich sinnvoll ist. Weil die können ja mit ihrem Vielen ihren ganzen Lebensunterhalt, der ja nicht teurer ist als bei anderen Leuten auch, der grundsätzliche Lebensunterhalt, viel leichter gestalten. Von daher kann es sein, dass es für dich, wenn du viel Geld hast, sogar dran ist, mehr als 10% zu geben in Gottes Reich. Und das Schöne als Viertes, Gott koppelt seinen Segen dran. Das ist eine Verheißung. Das ist mehr als in den Sprüchen. In den Sprüchen ist ja immer Erfahrungsregel hier, das ist eine Verheißung. Gott sagt, prüft mich doch mal. Guckt doch mal, ob es euch dann schlechter geht. Es ist nicht so. Ich habe ja die Geschichte von meinem Freund erzählt und ich kann das von mir auch erzählen. Ich fand das toll, ich habe mal einen biblischen Unterricht gemacht und habe das auch den Jugendlichen dann so erzählt und dann kam hinterher Ich glaube, beim nächsten Mal kam dann einer auf mich zu und sagte, hier, Matthias, ich wollte dir mal sagen, das mit diesen 10% habe ich auch gemacht. Ich habe jetzt meine Spardose, jedes Mal, wenn ich da was reinwerfe, gehen dann 10% an Gott. Da habe ich so eine Extradose, werfe ich das rein. Und ich habe mir einen Zettel daneben gemacht, wenn ich wirklich das mal jetzt doch mal komplett brauche, dann schreibe ich es mir auf und dann gebe ich es hinterher rein, sage ich, super. Und es wird ihm viel leichter jetzt sein, der ist mittlerweile Erwachsener, ist jetzt, glaube ich, Schreinermeister. Ich glaube, dass es ihm viel leichter fällt, jetzt von seinen großen Beträgen, die er verdient, die 10% zu geben, als wenn er jetzt als Erwachsener damit anfängt. Ich habe mir das als Kind angewöhnt und habe dann immer, wenn ich 5 Mark gekriegt habe, ich 50 Cent an Gott gegeben, in so eine spezielle Spardose. Das fällt leichter, wenn man früh anfängt. Und jetzt ist es für mich selbstverständlich, immer wieder mal drüber nachzudenken. Und es ist nicht schwierig. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass bei Gold, Girls and Glory Gold nicht das ganz große Problem bei mir ist. Aber wir sind alle reich. Von daher haben wir alle ein Problem damit. Und letzter Satz noch zu den 10%. Das ist natürlich das Minimum. Es könnt ihr mit Gott natürlich aushandeln, ob ihr jetzt das Netto oder das Brutto nehmt. Auch viel Spaß damit. Aber es ist so, wenn Gott euch mehr in Anspruch nehmen will, dann gebt dem nach. Dann bleibt nicht bei den 10%. Wenn Gott sagt, du, ich brauche jetzt einfach wirklich mal von deinem Geld für dieses Projekt wirklich mal viel Geld, es wird dir nicht leid tun, dass es gibst, dann mach das, ganz mutig. Gott wird dich segnen. Und dann weiß ich, Jesus, dir gehört doch mein ganzes Leben. Vielen Dank dafür. Also nochmal zum Schluss. Gott gönnt uns unseren Wohlstand. Und ich hoffe, dass ihr ganz fröhlich euren Wohlstand genießt. Alles, was ihr habt, dass ihr auch das nutzt und auch dankbar dafür seid und dass er euch Werte anvertraut hat. Das spricht ja auch für euch, dass er euch das zutraut. Und dass er euch auch die Verantwortung zutraut. Gebt ihm Antwort darauf. Kommt mit Gott ins Gespräch. Was soll ich tun? Was soll ich auch mit meinem Ehepartner hier vereinbaren? Gerade wenn man da unterschiedlicher Überzeugung ist, das ist nicht leicht. Und Gott warnt uns vor dem Reichtum. Er gaukelt uns vor, dass er uns Sicherheit gibt. Das stimmt nicht. Aber Gott gibt uns die Sicherheit. Und Gott gibt uns ganz konkrete Hilfen. Amen. Ich bete noch mit uns und ich danke dir, Herr Jesus, für den großen Wohlstand, den wir haben. Wenn wir in die meisten anderen Länder hineinschauen, merken wir, wie viel Armut es da gibt und wie viel Not. Und wir haben in Deutschland solchen Wohlstand und solchen Reichtum, auch gerade hier auf unseren Dörfern, wo es uns insgesamt wirklich gut geht. Und ich bitte dich darum, dass du uns aber hilfst, dass wir uns die Augen nicht verschließen für die Not, die es auch hier gibt, für die Leute, die uns brauchen, vielleicht nicht finanzieller Art, sondern anderer Art. Ich bitte dich, dass du unser Herz frei und leicht machst, dass wir dir auch Sachen zurückschenken können, zurück anvertrauen können. Melde dich bei uns, was du von uns haben willst und gib uns alles das, was wir auch selbst brauchen. Ich danke dir für die unzähligen Beweise deiner Güte, die ich in meinem Leben auch erlebt habe. Ich danke dir dafür. Amen.